In die Berg, zwischen Wälder und Täler aus Gold, zwischen die scharfen Klippenechos, ein Lied von der Liebe. La Montanara, das Lied von den Berg, lasst es ihn singen. Und wer es nicht weiß, da oben, zwischen die Berg, umgeben von silbernen Flüsse, da war er hinten mit Blümler bestreut. Das war die kleine, süße Wohnung von der Sorregina, die Tochter von der Sonne. Ja, genau, die Tochter von der Sonne.
Auf dem Berge, Sinnbilder eines mythischen Ortes. Ein Feature von Sabine Appel.
Die Berge üben von jeher eine besondere Faszination auf die Menschen aus. Ihre imposanten Gesteinsformationen als Zeugen der Erdgeschichte lassen den Menschen klein und nichtig erscheinen und sein eigenes Leben gleichsam wie einen Wimpernschlag.
Ihre Höhe steht für die ganz großen Ziele und die erhabenen Projekte des Menschen. Und ihre Unzugänglichkeit, ihre zerklüftete Schroffheit scheinen das Bedürfnis hervorzurufen, dass die Erdenbewohner sich mit ihnen messen, sie förmlich bezwingen wollen. Denn ist das nicht der Antrieb all derer, die sich der Mühsal unterwerfen, sie zu besteigen? Der Hang zum Gigantischen, der doch im Menschen angelegt ist, bricht sich an den Giganten aus Stein.
Berge, Meere und Giganten.
Tatsächlich?
Ich kann Ausdrücke wie "Ich hab den Berg bezwungen" oder "Ich hab den Berg erobert" nimmer hören. Das ist Nazisprache. In Wirklichkeit sind wir da oben nur geduldete Kräucher und Fleucher.
Reinhold Messner, Extrembergsteiger.
Das große Bergsteigen ist ein anarchistisches Tun in einer archaischen Welt. Die Natur ist immer stärker als der Mensch. Wir sind Mängelwesen in dieser großen, eisigen, sauerstoffarmen Gegend. Und wir werden immer unterlegen sein. Das heißt, es wird immer ein Versuch sein, hier zu überleben. Dann und wann wird es wieder zu Unfällen kommen. Ja? Es wäre naiv zu denken, dass man mit irgendwelchen Konsequenzen das Bergsteigen sicher machen oder verbieten könnte.
Bevor die Moderne auch in die entlegensten Bergdörfer Einzug hielt, waren diese, etwa in den Alpenregionen, im Winter buchstäblich von der Außenwelt abgeschnitten. Die besonderen Herausforderungen und meteorologischen Unwägbarkeiten, die mit einem Leben im Gebirge einhergehen, haben sich seither schon durch die moderne Mobilität und Kommunikation minimiert. Aber es gibt sie noch immer.
Es ist ein besonderer Blick auf die Welt, von ganz oben und in erhabener Perspektive. Sind die Menschen, die ins Gebirge gehen, die auf Berge steigen, dem Himmel näher? Denn schließlich sind die Berge, so sagt man, der Wohnsitz der Götter und solcher, die es werden wollen.
Ihr seht nach oben, wenn ihr nach Erhebung verlangt, und ich sehe hinab, weil ich erhoben bin. Wer von euch kann zugleich lachen und erhoben sein? Wer auf den höchsten Bergen steigt, sick, der lacht über die Trauerspiele und Trauerernste.
Friedrich Nietzsche, also sprach Zarathustra.
6000 Fuß jenseits von Mensch und Zeit.
Man kann es auch anders sehen.
Der Berg. Er ist einfach da. Imposant, massiv, geradlinig. Er bleibt unerschütterlich, beherrschend. Es bleibt mir nichts übrig, als mich ihm zu fügen. Wenn ich am Leben bleiben will, muss ich auf der Hut sein und ihn respektieren.
Katrin Destivelle, französische Alpinistin, 1960 geboren.
Der Berg ist ein weltweit verbreitetes Symbol der Gottesnähe und wir finden seine Sinnbilder in allen Kulturen. Er erhebt sich über die alltägliche Ebene der Menschheit und reicht in die Nähe des Himmels. In Mythos, Religion und Legende ist er auch ein Ort der Begegnung auserwählter Menschen mit dem Göttlichen und mit der göttlichen Botschaft. Der von Wolken umhüllte Gipfel des Berges regte die Fantasie an. Und vor allem Vulkane werden als unheimliche, ehrfurchtgebietende Verbindungsstellen zu einer übermenschlichen Welt angesehen.
Heilige Berge oder auch Berge göttlicher Offenbarung, das ist, etwa bei den Griechen der Olymp, im Alten Testament der Berg Sinai, bei den Propheten der Berg Karmel, hebräisch der göttliche Weinberg, der Gottesberg Horeb, an dem Mose dem Gott Jahwe begegnete, oder der Berg Tabor in Galiläa, eine vorchristliche Kultstätte der Antike und im Christentum Ort der Verklärung Jesu Christi. Im Kaukasus gibt es den heiligen Berg Elbrus und in Japan den Fujiyama.
Diese heiligen Berge werden zu Symbolen der göttlichen Macht. Und als solche tauchen sie nicht nur in der religiös-mythischen Überlieferung auf, sondern sie werden auch in der Kunst dargestellt.
In der Kultur Altmexikos besaß der Berg Tlaloc, auf dem ein Idol des gleichnamigen Regengottes stand, eine herausgehobene Bedeutung. Auch dieser Berg galt als Wohnplatz der Götter, denn an ihm sammelten sich die Wolken, aus denen der Regen herabströmte. Da Regen für Fruchtbarkeit steht, legte man Samen aller Feldfrüchte auf das Haupt des Regengottes in Gestalt des Idols, um Fruchtbarkeit zu bewirken.
Das altchinesische Weltbild kennt 5 heilige Berge im Sinne der Orientierung an den 4 Himmelsrichtungen plus einen Ort der Mitte. Auf Darstellungen der Welt symbolisierten Berge mit Wolken das Festland, in dem Yin und Yang abwechselnd vorherrschten.
Oh, da geht's aber viel. Ah, oh, Wahnsinn.
Oh. Das Motiv des Aufsteigens, um in die Nähe des Göttlichen zu gelangen oder der eigenen Vollkommenheit näher zu kommen, spielt bei Pilgerfahrten eine wichtige Rolle. Pilgerfahrten zu heiligen Bergen symbolisieren die schrittweise Lösung von der Alltagsebene, das geistige Höhersteigen. Und diese Bergwallfahrten sind nach wie vor verbreitet. Etwa in Kärnten bei der 4-Berge-Wallfahrt, nicht zuletzt eine Herausforderung sportlicher Art.
Und in Japan ziehen noch heute jährlich etwa 200.000 Pilger zum Gipfel des Fujiyama. Oder opfern bei einem der zahllosen Shinto-Heiligtümer am Fuße des Berges. Tendenz steigen.
Es regnet in Strömen, es ist windig, nebelig, nasskalt und einfach ungemütlich. Und doch gibt es sie, die ganz Harten, die vielleicht auch etwas Verrückten, wie Theo und seine 3 Freunde aus der Bretagne.
And I think this is one of the best things I did in my life, so yeah.
Komplett durchgenässte Jacke, von den Haarspitzen tropft der Regen auf die Nase, durchgefroren, aber trotzdem happy. Schon mittags, am allerersten Tag der Saison, haben es Theo und Co. geschafft. Einmal hoch auf Japans höchsten Berg und einmal wieder runter. Wir sind schon ganz früh hoch, mit dem Taxi zum Basislager. Dann sind wir über den Yoshida-Pfad nach oben. Es war aber echt nicht einfach in der Höhe. Aber wir hatten genug zu essen dabei und haben es nach ganz oben geschafft. War aber auch ganz schön kalt.
But it was a bit cold.
Keine 10 Minuten haben es die jungen Franzosen auf dem fast 3.800 Meter hohen Gipfel ausgehalten. Einfach zu kalt. Und eine schöne Aussicht gab es an diesem verregneten Tag auch nicht. Egal. Hauptsache einmal auf dem heiligen Berg Japans gewesen.
Die Fujiyama-Besteigung als ein unvergessliches Erlebnis mit Eventcharakter samt seiner sportlichen Dimension. So jedenfalls beschreibt es der Journalist Thorsten Iffland in seiner NDR-Radio-Reportage von 2023.
Die Gipfelstürmer aus den modernen Komfortzonen muss man dann gelegentlich auch darauf hinweisen, dass es sich nicht empfiehlt, in Shorts und Sandalen einen 3000er zu besteigen. Und dass es auch nicht schön ist, auf dem heiligen Berg und UNESCO-Weltkulturerbe seinen Zivilisationsmüll zu hinterlassen.
Und Mose stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach: So sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten verkündigen: Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und zu mir gebracht. Geh hin zum Volk und heilige sie heute und morgen, dass sie ihre Kleider waschen und bereit seien für den dritten Tag. Denn am dritten Tage wird der Herr vor allem Volk herabfahren auf den Berg Sinai.
Der heilige Berg. Eine geheimnisvolle Zwischensphäre zwischen Gott und Menschen und Begegnungsort. Ort der Initiation für den Auserwählten, der auf direktem Wege die göttliche Botschaft empfängt. Aber der heilige Berg ist zugleich eine Verbotszone für die gewöhnlichen Menschen, die Gott nicht erwählt hat, um seine Botschaft zu hören und weiterzugeben.
Und Gott sprach zu Mose: Zieh eine Grenze um das Volk und sprich zu ihnen: Hütet euch, auf den Berg zu steigen oder seinen Fuß anzurühren, denn wer den Berg anrührt, der soll des Todes sterben. Keine Hand soll ihn anrühren, sondern er soll gesteinigt oder erschossen werden, es sei Tier oder Mensch, sie sollen nicht leben bleiben. Wenn aber das Widderhorn lange tönen wird, dann soll man auf den Berg steigen. Mose stieg vom Berg zum Volk herab und heiligte sie.
Aufsteigen und absteigen. In den Heiligen Schriften wird das Motiv des Berges um Gott, um die Menschen und ihren Erwählten zu einer Art Transitzone und zu einem Ort der Verhandlung, der sich in mittlerer Höhe befindet. Gott kommt von ganz oben auf diesen Berg herab. Der Erwählte steigt zu ihm hinauf, um seine Botschaft zu hören. Und am Ende der Einweihung steigt er wieder ganz nach unten in die menschlichen Niederungen hinab, also dorthin, wo sich das Leben der sündhaften Gottesgeschöpfe ereignet. Die höheren Einsichten und die Gesetze Gottes, die bringt der Erwählte ihnen von oben mit.
Es gibt zahlreiche heilige Berge in der christlichen Überlieferung. Der Berg Zion ist eine Heimstätte göttlicher Herrlichkeit. Auf einem nicht namentlich genannten Berg ereignet sich nach dem Matthäusevangelium die Verklärung des Herrn, und vom Berg der Seligpreisungen hält Jesus dann auch seine berühmte Bergpredigt. Jesus wird aber auch vom Teufel auf einen Berg geführt, den Berg der Versuchung. Die Parabel verweist auf eine lange in vorchristlicher Zeit etablierte Doppeldeutigkeit heilig-unheiliger Berge, nach der in heidnischer Tradition die Höhenheiligtümer häufig der Sammelplatz böser Geister sind.
Also nicht nur Gott oder die Götter wohnen auf hohen Bergen, sondern auch Hexen, Dämonen und andere dunkle Mächte, die ihre blasphemischen Rituale dort feiern, zum Beispiel auf dem Blocksberg, dem Brocken im Harz, wo alljährlich zur Walpurgisnacht heute noch immer die Hexen tanzen. Die Website der Touristinfo von Wernigerode im Harz beschreibt das Spektakel der wilden Teufelsbräute, das man doch einmal erlebt haben muss. Mit dem guten Rat aber, besser vorher drei Kreuze zu machen.
Jährlich findet in der letzten Nacht des April eine schauerliche Zusammenkunft auf dem höchsten Berg des Harzes, dem Brocken, statt. Der Teufel lädt seine Hexen und Zauberdiener zum wichtigsten Hexensabbat ein. Dann nennt man den Berg auch Blocksberg. Sobald Mitternacht vorbei ist, kommen von allen Himmelsrichtungen die teuflischen Bundesgenossen auf ihren Untieren, Mistforken und Besen herbeigeritten. Sind alle beisammen, tanzt die Gesellschaft unter lautem Jauchzen bis zur Erschöpfung um ein loderndes Feuer. Dann begibt sich der Regent der Unterwelt zur Teufelskanzel, von wo er über Gott, seine Lehre und die Engel lästert und lädt dann die Anwesenden zu einem teuflischen Mahl, das auf dem Hexenaltar zubereitet wird. Doch aus welchen Zutaten besteht es? Denn die Hexe, die zuletzt den Brocken erreicht, muss wegen Vernachlässigung der teuflischen Etikette nach einer letzten glühenden Umarmung mit dem Höllenfürsten sterben. Dann wird ihr in Stücke gerissener Körper in die Hauptschüsseln des Festessens verteilt und den Gästen vorgesetzt. Sobald sich der Morgen ankündigt, bricht die Schar der Hexen überhastet in alle Windrichtungen auf.
Auf hohen Bergen findet offensichtlich ein Wettstreit zwischen Gott und Teufel statt, dem allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde und seinem diabolischen Widersacher, der seine dunklen Handlanger ebenfalls auf den Gipfeln ihr Unwesen treiben lässt. Um diese dauerhaft zu vertreiben bzw. die heidnischen Kulte abzulösen, wurden Kirchen und Kapellen teils ganz bewusst auf Berggipfeln erbaut, vor allem Wallfahrtskirchen. Und dann gibt es ja noch das Gipfelkreuz, Symbol des höchsten Punkts, den man als Wanderer glücklich erreicht hat. Eine Zielmarke über der Baumgrenze. Aber auch ein Zeichen der Verbindung von Himmel und Erde, das christliche Kreuz.
Wenn wir erklimmen, schwindelnde Höhen, steigen dem Gipfelkreuz zu. In unseren Herzen brennt eine Sehnsucht, die lässt uns nimmermehr in Ruhe. Herrliche Berge, sonnige Höhen, Bergvagabunden sind wir, ja wir. Herrliche Berge, sonnige Höhen, Bergvagabunden sind wir.
Auf der Alm, da gibt's kein Sinn.
Was haben Berge mit heiler Welt zu tun? Eigentlich gar nichts. Im Gegenteil. Man frage nur den Extrembergsteiger Reinhold Messner. Aber dennoch. Die Berge, also bei uns vor allem die Alpenregion, sind fest etabliert als Kulisse rührseliger Geschichten, in denen sozusagen die Welt noch in Ordnung ist. Anders als unten in der Ebene, namentlich in den Großstädten, wo mit schnellen Schritten die Moderne Einzug hält, welche die Menschen unwiederbringlich entfremdet. Mit elektrischem Licht und modernem Verkehr, Vergnügungsvierteln und Elendsquartieren, Vermassung und der immer weiter voranschreitenden Industrialisierung.
Da oben auf die Berg, da ist Heimat, Tradition, Verwurzelung, Freiheit.
Nun ja, wie man's nimmt. Der Almöhi jedenfalls in dem weltbekannten Kinderroman der Schweizer Schriftstellerin Johanna Spiri, der mürrische, dickköpfige Alte mit Herz in seiner Berghütte, ist definitiv ein Antimodernist. Ein Globalisierungsskeptiker, wenn man so will, der am Ende seine Werte erfolgreich verteidigt und sie weitergibt an seine kleine Enkelin, das Naturkind und Sinnbild der Unschuld.
Was kann man denn da oben noch finden in den Bergen? Außer Freiheit, versteht sich. Heiler Welt. Einer hoffentlich reineren Luft. Atemberaubenden Landschaftsbildern.
Bergkristalle zum Beispiel. Das ist reiner Quarz, eine Modifikation des Siliziumdioxids. Ein Edelstein, der das Nervensystem beruhigen und sich stabilisierend auf den Kreislauf auswirken soll. Einige Wellness-Hotels, die ihn in ihren Spas anwenden, geben sich sogar seinen Namen.
Und was noch?
Enzian. Blauen Enzian.
Blau, blau, blau blüht Enzian. Wenn der Alpen blühen, wir uns wieder sehen.
Blau, blau, blau,
blau, blau, blau blüht Enzian.
Aber der Volkssänger Heino hat bestimmt Novalis gelesen. Und daher weiß er, dass die blaue Blume ein Symbol für die Sehnsucht und das Unendlichkeitsstreben des romantischen, also modernen Menschen ist, der sich seines Ursprungs beraubt sieht.
Und das Motiv kehrt immer wieder. Die blaue Ferne. Blau ist die Farbe des Himmels und ein Sinnbild für die Unendlichkeit, wie die blauen Berge jenseits des Horizonts.
Also schon wieder die dekadente Moderne, vor denen die Berge in ihrer Ursprünglichkeit die Menschen bewahren sollen. Notfalls mit den Wildecker Herzbuben. Oder eben mit Heine.
Bergkristall ist eine Erzählung von Adalbert Stifter, Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden. Sie ist eine von vielen tiefgründigen Vorlagen für die später so trivialisierten Geschichten und Lieder vom Berge. Da sie im Biedermeier entstanden ist, enthält sie sämtliche Elemente, derer sich die Unterhaltungsindustrie und die Trivialliteratur später bemächtigen wird: das Naturidyll und den Rückzug ins Private, ins Beschauliche und in die Einfachheit. Nicht zuletzt auch als Flucht vor den politischen Unruhen und der staatlichen Kontrolle in der Zeit der Restauration nach den Napoleonischen Kriegen. Dass Tradition, Heim, dörfliches Leben, Naturidyll oder kirchliche Feste derart beschworen werden, hat aber immer den Hintergrund, dass die Naturgewalten, die zugleich auch für Umwälzungen anderer Art stehen und für das Elementare in der Menschennatur, stets präsent bleiben. All das Heimelige birgt ein Memento Mori, Gedenke des Todes.
Bergkristall ist eine Weihnachtsgeschichte. Und in der Erstfassung, die für eine Zeitschrift verfasst wurde, trug sie noch den Titel »Der heilige Abend«. Zwei kleine Kinder verirren sich am Weihnachtsabend bei Schnee im Gebirge, verbringen die Nacht in einer Eishöhle und werden am Weihnachtsmorgen glücklich gerettet. Soweit die Geschichte, die aber eine Geschichte des Lebens mit hochreligiösen Motiven ist. Die kirchlichen Feste, ebenso wie der Zyklus der Jahreszeiten, dokumentieren zuletzt auch die Traditionsverbundenheit dieses Bergvolkes.
Zwei Bergdörfer sind durch einen imposanten Berg mit ewigem Eis voneinander getrennt. Und ihre Bewohner haben miteinander nicht viel zu tun, sind einander sogar nahezu feindlich gesonnen. Bis der Berg, den die unschuldigen Kinder besteigen und sich in der Schneenacht verirren, sie in der glücklichen und gemeinsamen Rettungsaktion am Ende vereint. Der Berg selbst, um den sich so viele Geschichten ranken, bedrohlich und majestätisch zugleich, wenn man ihn aus der Ferne betrachtet, wird von innen zum Zauberpalast. Zu einer atemberaubenden Welt aus Eis, die die Kinder in der Christnacht erleben. In einer blau schimmernden Eishöhle erfahren diese das Weihnachtswunder, das die Schrecken und Gefahren zu überwinden vermag. Und es wird zuletzt noch durch ein geheimnisvolles Lichtspiel am nächtlichen Himmel ergänzt, das den Stern von Bethlehem wiedergibt.
Die Begegnung mit dem göttlich Erhabenen in dieser eisigen Berglandschaft ist ergreifend und gefahrvoll zugleich. Eine Todesbegegnung mit glücklichem Ausgang, aber nur, weil Weihnachten ist. Das himmlische Licht führt die Kinder aus der Todeszone heraus.
Die Kinder gingen nun in das Eis hinein, wo es zugänglich war. Sie waren winzig kleine wandelnde Punkte in diesen ungeheuren Stücken. Wie sie so unter die Überhänge hineinsehen, gleichsam als gäbe es ihnen einen Trieb ein Obdach zu suchen, gelangten sie in einen Graben, in einen breiten, tief gefurchten Graben, der gerade aus dem Eise hervorging. Er sah aus wie das Bett eines Stromes, der aber jetzt ausgetrocknet und überall mit frischem Schnee bedeckt war. Wo er aus dem Eise hervorkam, ging er gerade unter einem Kellergewölbe heraus, das recht schön aus Eis über ihn gespannt war. Die Kinder gingen in dem Graben fort und gingen in das Gewölbe hinein und immer tiefer hinein. Es war ganz trocken und unter ihren Füßen hatten sie glattes Eis. In der ganzen Höhlung aber war es blau, so blau, wie gar nichts in der Welt ist. Viel tiefer und viel schöner blau als das Firmament. Gleichsam wie himmelblau gefärbtes Glas, durch welches lichter Schein hineinsinkt. Es waren dickere und dünnere Bogen. Es hingen Zacken und Spitzen und Troddeln herab. Der Gang wäre noch tiefer zurückgegangen. Sie wussten nicht, wie tief. Aber sie gingen nicht mehr weiter. Jenseits wollten sie wieder hinabklettern. Aber es gab kein Jenseits. So weit die Augen der Kinder reichen konnten, war lauter Eis. Es standen Spitzen und Unebenheiten und schollen empor wie lauter, furchtbares, überschneites Eis. Statt ein Wall zu sein, über den man hinübergehen könnte und der dann wieder von Schnee abgelöst würde, wie sie sich unten dachten, stiegen aus der Wölbung neue Wände von Eis empor, geborsten und geklüftet, mit unzähligen blauen geschlängelten Linien versehen. Und hinter ihnen waren wieder solche Wände und hinter diesen wieder solche, bis der Schneefall das Weitere mit seinem Grau verdeckte. »Sanna, da können wir nicht gehen«, sagte der Knabe. »Nein«, sagte die Schwester.
Mitunter verlaufen oder versteigen sich Wanderer und ehrgeizige Bergsteiger in den einsamen, extremen Höhenlagen, in denen die Luft dünn ist, Gefahren aller Art lauern und in denen es keine Vegetation mehr gibt. Kein Leben also. Das Bergsteigen wird zur existenziellen Erfahrung, zum Rendezvous mit dem Tod. Auch die tabulosen Denker wie Friedrich Nietzsche sind einsame Bergsteiger. Das jedenfalls ist die Metapher des Denkers in der Figur Zarathustras, die Nietzsche nach dem gleichnamigen persischen Religionsstifter schuf. Vom freiwilligen Leben im Eis und Hochgebirge redet der Philosoph, und sein Denken wird zur lebensgefährlichen Grenzgängerei.
Als Zarathustra 30 Jahre alt war, verließ er seine Heimat und den See seiner Heimat und ging in das Gebirge. Hier genoss er seines Geistes und seiner Einsamkeit und wurde dessen 10 Jahre lang nicht müde.
Berge als Orte der Gottesbegegnung oder eben der radikalen Erkenntnis, wenn man, so wie Nietzsches Zarathustra, Gott und alle Hinterwelten, die dem Menschen metaphysischen Trost, Transzendenz, Glauben oder Erlösung versprechen, wenn man all das überwinden will, um nur das Leben und die Erde zu lieben. Zarathustra, der Antiprophet, der aber doch ein Prophet ist, geht ins Gebirge, um sich frei zu machen von allen Hinterwelten, vom falschen Glauben und falschen Sicherheiten, von Illusionen, von Idealen und von Idolen, von allem, das unfrei macht und dessen Trostgedanken trügerisch sind. Er geht auf den Berg, um sich frei zu machen von der Moral, falschen Werten.
Und dann, nach 10 Jahren verbrachter Gebirgseinsamkeit, fühlt Zarathustra den Auftrag in sich, seine Weisheit den Menschen zu bringen, also zu ihnen abzusteigen aus seiner Höhe.
Endlich aber verwandelte sich sein Herz. Und eines Morgens stand er mit der Morgenröte auf, trat vor die Sonne hin und sprach zu ihr: »Du großes Gestirn, was wäre dein Glück, wenn du nicht die hättest, welchen du leuchtest? Siehe, ich bin meiner Weisheit überdrüssig, wie die Biene, die des Honigs zu viel gesammelt hat. Ich bedarf der Hände, die sich ausstrecken, Ich möchte verschenken und austeilen. Dazu muss ich in die Tiefe steigen, wie du des Abends tust, wenn du hinter das Meer gehst und noch der Unterwelt Licht bringst, du überreiches Gestirn. Ich muss gleich dir untergehen, wie die Menschen es nennen, zu denen ich hinab will.
Aber sind die Menschen überhaupt fähig, die Lehren des großen Weisen vom Berg zu verstehen, die in so dünner Luft entstanden, dass sie für normale Menschen, die in der Ebene leben, nicht taugen? Ich lehre euch den Übermenschen, sagt Zarathustra, denn
der Mensch ist etwas, das überwunden werden muss.
Also sprach Zarathustra.
Der persische Weise und Religionsstifter aus dem 1. oder 2. Jahrtausend vor Christus, für Nietzsche der Erste, der Gut und Böse unterschied, muss im Werk Nietzsches auch der Erste sein, der die Moral überwindet, der ein Denken jenseits von Gut und Böse entwirft. Aber wird Zarathustra damit zum Lichtbringer, der sich mit der Sonne im Gebirge identifiziert, oder bringt er den Menschen da unten nicht vielmehr vollkommene Dunkelheit, da sie alles verlieren, was ihnen bislang lieb und wertvoll war und was ihnen Halt gab im Universum?
Wenn Gott tot ist, und das ist die erste Erkenntnis, die Zarathustra den Menschen bringt, fallen alle Glaubens- und Hoffnungsmodelle des Menschen gleichsam wie Kartenhäuser in sich zusammen. Es gibt keine Götter mehr, aber dafür lauter ängstliche Menschen, die auf sich alleine gestellt sind mit ihren Hoffnungen, Ängsten, Klagen und Wünschen.
Der Mensch ist etwas, das überwunden werden muss.
Also sprach Zarathustra.
Es sprach der Philosoph auf dem Berge.
6000 Fuß jenseits von Mensch und Zeit.
Also sprach Zarathustra.
6000 Fuß über den menschlichen Dingen.
Der Wanderer schaffte den Abstieg nicht mehr.
Die Geschichte des Alpinismus reicht bis ins 14. Jahrhundert zu dem italienischen Dichter Francesco Petrarca zurück, der 1336 mit 2 Dienern und seinem jüngeren Bruder den Gipfel des Mont Ventoux in Südfrankreich bestieg.
Aus purer Lust Berge besteigen? Also ohne Not rein zum Vergnügen, respektive aus sportlichem Antrieb? Die meisten unserer Vorfahren hätten das wohl eher unverständlich gefunden. Doch in der Tat, und vielleicht wird auch deshalb die Überlieferung um den Dichter Petrarca so gerne zitiert. Die frühe Neuzeit, die der Humanist Petrarca wie kaum ein anderer personifiziert, schuf ein gewandeltes Bild vom Menschen, der sich allmählich aus den kirchlichen und religiösen Fesseln befreit. Und wenn Petrarca, wie er berichtet, aus reinem Verlangen, den hohen Gipfel zu sehen, den Mont Ventoux besteigt, um dort ausgerechnet den Kirchenvater Augustinus zu lesen, verlässt er bewusst seinen in der christlichen Lehre vorgesehenen Platz als sündiger Erdenwurm in den Niederungen menschlichen Lebens. Mit ehrfürchtigem Blick nach oben, auf die erhabenen Berggipfel oder zum Himmel, also zu Gott. Er steht viel mehr frei dort oben und erlebt die Welt unter sich.
Den höchsten Berg dieser Gegend, den man nicht unverdientermaßen Ventosus, den Windigen, nennt, habe ich am heutigen Tage bestiegen. Dabei trieb mich einzig die Begierde, die ungewöhnliche Höhe dieses Flecks Erde durch Augenschein kennenzulernen.
Petrarca besteigt den Berg aber ohne Demut und ohne die Mission des Propheten, ohne göttlichen Auftrag und ohne Berufung. Rein zum Vergnügen und weil er die Landschaft genießen will, beziehungsweise sich selbst, wenn er oben steht und nach unten blickt. Als freier Mensch, autonom. Ein symbolischer Akt, der Maßstäbe setzt. Vielleicht auch zugleich der Beginn der menschlichen Gigantomanie.
Und es gehen die Menschen hin, zu bewundern die Höhen der Berge, und die gewaltigen Fluten des Meeres und das Fließen der breitesten Ströme und des Ozeans Umlauf und die Kreisbahnen der Gestirne und verlassen dabei sich selbst.
Aurelius Augustinus, Confessiones, Bekenntnisse, 10. Buch.
Nicht der Berg ist es, den man bezwingt, sondern das eigene Ich.
Edmund Hillary, neuseeländischer Bergsteiger und Erstbesteiger des Mount Everest, des höchsten Berges der Welt.
Ein einfacher junger Mensch reiste im Hochsommer von Hamburg, seiner Vaterstadt, nach Davos Platz im Graubündischen. Er fuhr auf Besuch für 3 Wochen. Von Hamburg bis dort hinauf, das ist aber eine weite Reise. Zu weit eigentlich im Verhältnis zu einem so kurzen Aufenthalt. Es geht durch mehrere Herrenländer, bergauf und bergab, von der süddeutschen Hochebene hinunter zum Gestade des Schwäbischen Meeres und zu Schiff über seine springenden Wellen hin, dahin über Schlünde, die früher für unergründlich galten. Von da an verzettelt sich die Reise, die so lange großzügig in direkten Linien vonstatten ging. Es gibt Aufenthalte und Umständlichkeiten. Beim Orte Rorschach auf schweizerischem Gebiet vertraut man sich wieder der Eisenbahn, gelangt aber vorderhand nur bis Landquart, einer kleinen Alpenstation, wo man den Zug zu wechseln gezwungen ist. Es ist eine Schmalspurbahn, die man nach längerem Herumstehen in windiger und wenig reizvoller Gegend besteigt und in dem Augenblick, wo die kleine, aber offenbar ungewöhnlich zugkräftige Maschine sich in Bewegung setzt, beginnt der eigentlich abenteuerliche Teil der Fahrt. Ein jäher und zäher Aufstieg, der nicht enden zu wollen scheint. Denn Station Landquart liegt vergleichsweise noch in mäßiger Höhe. Jetzt aber geht es auf wilder, drangvoller Felsenstraße allen Ernstes ins Hochgebirge.
Hans Castorp, ein junger Hamburger Patriziersohn, Absolvent der Ingenieurswissenschaften und der Protagonist des Romans »Der Zauberberg« von Thomas Mann, 1924 erschienen, begibt sich in ein Schweizer Lungensanatorium, um dort seinen kranken Vetter Joachim Ziemsen zu besuchen. Aus den vorgesehenen 3 Besuchswochen werden 7 verwunschene Jahre, die der junge Mann, der eigentlich kerngesund ist, aber von der morbiden Atmosphäre des Ortes eigentümlich angezogen wird, auf dem Zauberberg verbringt, um dort grenzgängerische Erfahrungen von Leben und Tod zu machen. Wieder ist der Berg ein geheimnisvoller Initiationsort, an dem Menschen sich aufhalten, um verwandelt wieder zurückzukehren. Im Falle Hans Castorps steht er für eine Art alchemistisches Experiment am lebendigen Menschen, aber auch für Weltflucht und innere Emigration.
Denn die dekadente, großbürgerliche Gesellschaft, die in den Vorkriegsjahren eine, im wörtlichen und im übertragenen Sinne, abgehobene Existenz in dem Luxussanatorium im Schweizer Hochgebirge fristet, während unten im Flachland das gewöhnliche Leben der Menschen weitergeht und aber auch auf unheilvolle Weise Geschichte gemacht wird, gehört einer untergehenden Welt an. Erst der Donnerschlag des Ersten Weltkriegs kann diese hermetische Zauberwelt auflösen.
Aber zurück zum Beginn der Erzählung, also zur Anreise des Protagonisten, der eine ihm abenteuerlich anmutende Auffahrt in bislang unbekannte Höhen unternimmt. Sie ist hochbedeutsam und sie impliziert vom ersten Moment an, dass es mehr als ein geografischer Höhenunterschied ist, dem er in diesen Lagen ausgesetzt sein wird. Nichts mehr entspricht hier oben den gewohnten Begriffen von Zeit und Raum. Auf Hans Castorp wartet auch ein Abenteuer des Geistes.
Dieses Emporgehobenwerden in Regionen, wo er noch nie geatmet und wo, wie er wusste, völlig ungewohnte, eigentümlich dünne und spärliche Lebensbedingungen herrschten. Es fing an, ihn zu erregen, ihn mit einer gewissen Ängstlichkeit zu erfüllen. Heimat und Ordnung lagen nicht nur weit zurück. Sie lagen hauptsächlich klaftertief unter ihm. Und noch immer stieg er darüber hinaus. Schwebend zwischen ihnen und dem Unbekannten, fragte er sich, wie es ihm dort oben ergehen werde. Vielleicht war es unklug und unzuträglich, dass er, geboren und gewohnt, nur ein paar Meter über dem Meeresspiegel zu atmen, sich plötzlich in diese extremen Gegenden befördern ließ, ohne wenigstens einige Tage an einem Platze von mittlerer Lage verweilt zu haben. Er wünschte, am Ziel zu sein. Denn einmal oben, dachte er, würde man leben wie überall und nicht so wie jetzt im Klimmen daran erinnert sein, in welchen unangemessenen Sphären man sich befand. Er sah hinaus. Der Zug wand sich gebogen auf schmalem Pass. Man sah die vorderen Wagen, sah die Maschine, die in ihrer Mühe braune, grüne und schwarze Rauchmassen ausstieß, die verflatterten. Wasser rauschten in der Tiefe zu Rechten. Links strebten dunkle Fichten zwischen Felsblöcken gegen einen steingrauen Himmel empor. Stockfinstere Tunnel kamen. Und wenn es wieder Tag wurde, taten weitläufige Abgründe mit Ortschaften in der Tiefe sich auf. Sie schlossen sich. Neue Engpässe folgten, mit Schneeresten in ihren Schründen und Spalten. Es gab Aufenthalte an armseligen Bahnhofshäuschen, Kopfstationen, die der Zug in entgegengesetzter Richtung verließ, was verwirrend wirkte, da man nicht mehr wusste, wie man fuhr und sich der Himmelsgegenden nicht länger entsann. Großartige Fernblicke in die heilig phantasmagorisch sich türmende Gipfelwelt des Hochgebirges, in das man hinan und hineinstrebte, eröffneten sich und gingen dem ehrfürchtigen Auge durch Pfadbiegungen wieder verloren. Hans Castorp bedachte, dass er die Zone der Laubbäume unter sich gelassen habe, auch die der Singvögel wohl, wenn ihm recht war. Und dieser Gedanke des Aufhörens und der Verarmung bewirkte, dass er, angewandelt von einem leichten Schwindel und Übelbefinden, für 2 Sekunden die Augen mit der Hand bedeckte. Das ging vorüber. Er sah, dass der Aufstieg ein Ende genommen hatte, die Passhöhe überwunden war. Auf ebener Talsohle rollte der Zug nun bequem dahin.
Der Zauberberg ist ein Ort der Wandlung, der Einweihung und ein Grenzbereich zwischen Leben und Tod, der aus einem eigentlich schlichten Menschen, als der Hans Castorp immer beschrieben wird, ein Experimentierfeld intellektueller Gipfelstürme und existenzieller Erfahrungen macht. Ein Medium der Bildungsmetamorphose, wenn man so will, den sich unter anderem 2 schrullige Pädagogen vornehmen, die zum Inventar des Sanatoriums und seines Dunstkreises gehören. Der italienische Humanist Settembrini und der Jesuit Nafta mit seinen Fantasien einer autoritären Weltherrschaft mit kommunistischen Anklängen. Die beiden kämpfen wie Gott und Teufel in weltanschaulich-politischer Absicht um die Seele dieses Menschenkindes. Ein Sorgenkind des Lebens zu dem, wie es gelegentlich heißt, an dem gewissermaßen ein Exempel statuiert wird.
Wahr ist, was dem Menschen frommt.
Ich protestiere. Ich protestiere gegen die Unterstellung. Wahrheit und Gerechtigkeit sind Kronjuwelen individueller Sittlichkeit. Die Errungenschaften von Renaissance und Aufklärung, mein Herr, heißen Persönlichkeit, Menschenrecht, Freiheit.
Nicht Befreiung und Entfaltung des Ich sind das Geheimnis und das Gebot der Zeit. Was sie braucht, wonach sie verlangt, was sie sich schaffen wird, das ist der Terror.
Tod oder Leben, Krankheit, Gesundheit, Geist und Natur. Sind das wohl Widersprüche? Ich frage, sind das Fragen? Nein, es sind keine Fragen. Und auch die Frage nach ihrer Vornehmheit ist keine. Die Durchgängerei des Todes ist im Leben. Es wäre nicht Leben ohne sie. Und in der Mitte ist es Homo Dei, also des Menschen Stand.
Wie der Name Castorp erkennen lässt, verkörpert er, das Erziehungsobjekt dieser Erzählung, zugleich einen der Brüder von Schlaf und Tod, Castor und Pollux, in der griechischen Mythologie, wenn er sich in horizontaler Lage, also im Liegestuhl des Sanatoriums Berghof im Schweizer Hochgebirge, über das Leben der trivialen Flachländer erhebt, dem er da oben entflieht. Nur die Schlammschlacht des Krieges, des großen Gleichmachers, kann diese Anmaßung einer vermeintlich höheren Daseinsform, die das Leben im Grunde verachtet und buchstäblich unter sich lässt, gleich der überlebten, parasitären Gesellschaft am Vorabend des Ersten Weltkrieges wieder neu ordnen, in elementare Bahnen zurückführen.
Vorher hat Hans Castorp, der schlichte Held des Romans, aber noch eine Erkenntnis, die die Quintessenz seines Aufenthalts auf dem Zauberberg bildet. Die Todessympathie, der er hier frönte, führte ihn auf dem genialen Weg über die Krankheit wieder zurück zur Gesundheit, also zur Bejahung des Lebens.
Der Mensch soll um der Güte und Liebe willen dem Tode keine Herrschaft einräumen über seine Gedanken. Ich habe viel erfahren bei denen hier oben von Durchgängerei und Vernunft. Ich bin mit Naphta und Settembrini im hochgefährlichen Gebirge umgekommen. Ich weiß alles vom Menschen. Ich habe sein Fleisch und Blut erkannt. Wer aber den Körper, das Leben erkennt, erkennt den Tod. Nur ist das nicht das Ganze, ein Anfang vielmehr, lediglich, wenn man es pädagogisch nimmt.
Die Berge. In den Himmel ragende Giganten aus Stein, Wohnsitz der Götter und Orte der Gottesbegegnung. Einsiedler, Propheten und Philosophen steigen auf Berge, um hier hohe Einsichten, große Gedanken oder göttliche Weisungen zu empfangen. Dem Himmel nahe stehen sie für die ambitionierten Projekte der Menschen und ihre Grenzüberschreitungen, denn an den hohen Bergen bricht sich der menschliche Wille. Manch einer und eine verlor ihr Leben bei dem Versuch, sie zu bezwingen. Andere wiederum suchen hier oben nur Abstand zum Erdentreiben und vielleicht zu sich selbst.
Manchmal, da toben auf den Gipfeln auch die Geister, Dämonen und Hexen. Und seien es auch die Dämonen im eigenen Innern. Und wenn man nicht aufpasst, gerät man in dünner Luft in gefährliche Dimensionen, aus denen man im schlimmsten Fall nicht mehr herausfindet.
Der Wanderer schaffte den Abstieg nicht mehr.
Die Berge. Sie sind steingewordene Zeugen der Erdgeschichte und sie symbolisieren das Erhabene in der Natur. Sie dokumentieren auch den Zustand der Erde, denn in der Gletscherschmelze manifestiert sich der Klimawandel mit prospektiv dramatischen Folgen. Weltweit gibt es 14 Achttausender, die Reinhold Messner alle bestiegen hat.
Was wollen wir noch mehr als die höchsten Gipfel ersteigen? Und wird man nicht auch etwas demütig angesichts dieser Giganten aus Stein, die schon so lange vor uns da waren und die immer noch da sein werden, wenn es uns vielleicht nicht mehr gibt?
Auf dem Berge. Sinnbilder eines mythischen Ortes. Ein Feature von Sabine Appel. Es sprachen Birgitta Asheuer, Marie-Julie Brettschneider, Christoph Pütthoff, Roland Silbernagel und Miguel Klein-Medina. Ton und Technik Thomas Rombach. Regie Marlene Breuer. Redaktion Niklas Vogel. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2024.